Für uns ist gerade jetzt die Frage interessanter denn je, welche Umgebungen angeboten werden müssen, damit Menschen im bestmöglichen Sinne einer demokratischen Gesellschaft sich entwickeln können.
Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Architekturfunk, präsentiert von Uretek. In der letzten Episode Nummer 214 habe ich ja mit Lara Katscha von der Werner Sobeck AG gesprochen, die sehr, sehr spannend über ihr Aufgabenfeld Green Technology in ihrer Funktion als Vorständin berichtet hat. Und falls ihr noch nicht reingehört habt, dann möchte ich euch auch diese Folge wärmstens ans Herz legen. Es lohnt sich. Wir sind nun bei Episode 215 angelangt und heute beschäftigen wir uns mit modernen Lernlandschaften. Viele Schulgebäude, die wir kennen, stammen aus einem pädagogischen Modell des frühen 20. Jahrhunderts. Flur, Klassenzimmer, Tafel, Frontalunterricht. Doch was lernen unsere Kinder heute eigentlich wie und welche Räume braucht es dafür? Florian Waller ist Partner bei Benisch Architekturbüro, einem der international renommiertesten deutschen Architekturbüros, das sich seit jeher mit dem Bauen für eine offene und demokratische Gesellschaft beschäftigt und gemeinsam mit den Planungspartnern Planstadt Senna und Transolar hat Benisch Architekturbüro unlängst die private Josef-Schwarz-Schule in Heilbronn fertiggestellt. Sie ist Teil des Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung und eines der meistdiskutierten Beispiele zeitgemäßer Lernarchitektur. Über das Konzept und über die Umsetzung des Projektes werden wir also gleich ganz viel erfahren. Florian, schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Bevor wir über Schulen sprechen, du bist Partner bei Benisch Architekten. Wie kam es zu dem Fokus auf Bildungsbauten? Bist du da am Anfang reingerutscht und nie mehr wieder rausgekommen?
Nee, das würde ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass wir absichtlich einen Fokus auf Bildungsbauten setzen. Ich denke, bei Benisch insgesamt geht es eher zurück sogar auf Günter Benisch, der in den 50er, 60er Jahren einfach massiv auch am Wiederaufbau beteiligt hat und gerade auch im Sinne Bauen für eine offene Gesellschaft natürlich vermehrt sich auch dem Schulbau gewidmet hat. Und ich meine, neben dem Zuhause ist da eben auch Kindergarten, Schule und so weiter eben der Grundstein für die Entwicklung eines Kindes und dementsprechend einfach schon immer ein ganz, ganz wichtiges Thema auch im Büro und dementsprechend auch nicht an mir vorbeigegangen. Ich meine, für uns ist gerade jetzt die Frage interessanter denn je, welche Umgebungen angeboten werden müssen, damit Menschen im bestmöglichen Sinne einer demokratischen Gesellschaft sich entwickeln können.
Ein Projekt, über das wir heute ausführlich sprechen werden, ist die Josef-Schwarz-Schule in Heilbronn, die, glaube ich, letztes Jahr fertiggestellt wurde. Sie ist Teil des Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung, ein Projekt, das oft als Beispiel für zeitgemäße Lernarchitektur genannt wurde. Jetzt ist bei Benisch Architekten es so, dass es eine ziemlich starke architektonische Identität gibt. Viele verbinden das Büro mit Transparenz, Offenheit, demokratischen Räumen und auch Schulen sollten ja diese Eigenschaften haben und gehören sicherlich zu den spannenderen Bauaufgaben, gerade in Zeiten, in denen wir einem enormen Wandel ausgesetzt sind oder wir einen enormen Wandel erleben. Viele Schulgebäude, die wir heute kennen, stammen ja noch aus einem pädagogischen Modell des frühen 20. Jahrhunderts vielleicht eher. Flur, Klassenzimmer, Tafel, Frontalunterricht. Sind diese räumlichen Modelle aus deiner Sicht wirklich überholt?
In großen Teilen sind die sicherlich überholt, wenngleich ich da vorsichtig wäre, ein finales Urteil zu sprechen. Denn so schön unsere Neubauten und so innovativ und flexibel und auch nachhaltig unsere Neubauten auch im Schulbereich sind, wir müssen uns irgendwann auch mit der Frage auseinandersetzen und tun das aktuell noch viel zu wenig. Wie können denn einfach auch bestehende Schulbauten eben neuen pädagogischen Modellen eben gerecht werden? Weil es kann sicherlich keine Lösung sein, einfach die ganzen alten Gebäude abzureißen und neue zu bauen. Das wird hier und da nicht zu umgehen sein. Grundsätzlich aber würde ich es nicht jetzt komplett ausschließen, dass auch mit bestehenden baulichen Strukturen, so alt sie auch dennoch seien, einfach neue pädagogische Konzepte umzusetzen. Ich glaube einfach nur, dass das noch nicht in dem notwendigen Maßstab, zumindest bei uns in Deutschland, passiert.
Bedeutet das dann gleichzeitig oder im umgekehrten Sinne, dass Neubauten auch immer ein neues Grundrisskonzept beinhalten?
Meinst du jetzt gegenüber einer Flurschule, einer klassischen Flurschule? Ja, also es gibt eigentlich keine Auslobung mehr in Form von Architektenwettbewerben, die wir auf den Tisch bekommen, wo jetzt tatsächlich eine klassische, wo direkt eine klassische Flurschule geplant ist. Das findet eigentlich nicht mehr statt. Also in allen Auslobungen für Schulen spricht man von Clustermodellen, spricht man von Lernhausmodellen, spricht man von Lernlandschaften. Da würde ich tatsächlich sagen, das ist so bei reinen Neubauten nicht mehr gewünscht und auch nicht mehr up to date.
Genau, es sind moderne Lern- und Bildungslandschaften, viel Individualisierung, viel Projektarbeit, Teamarbeit. Digitalisierung spielt sicherlich auch eine Rolle. Das heißt, man kann eigentlich fast sagen, das bisherige Klassenzimmer ist eigentlich zu klein gedacht und die Bereiche öffnen sich und es gibt viele Blickbeziehungen, Blickachsen und so weiter. Was braucht denn die Architektur, um diese Konzepte räumlich möglich zu machen?
Ein entscheidender Schritt ist sicher, dass man schon vor längerer Zeit aufgehört hat, diese ganz klare Grenze zwischen Klassenraum und alles, was darum liegt, eben aufzuheben im Sinne von, wo passiert denn Lernen? So ist es, so interpretiere ich zumindest diesen Begriff Lernlandschaften, dass wir eben sagen, Lernen passiert nicht ausschließlich nur im Klassenzimmer, sondern eigentlich in der gesamten Schule. Das heißt, wir haben heute als Architekten oder eben im gesamten Projektteam dann auch inklusive Nutzer und Bauherrschaft die Möglichkeiten, eben die gesamte Schule mit allen Flächen und so weiter als Lernräume zu denken. Und das gibt uns natürlich einfach viel größeren Spielraum, auch im Hinblick auf unterschiedliche Situationen anbieten, eine flexiblere Struktur, weil ich eben unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Blickbeziehungen hast du angesprochen, aber es geht natürlich auch um Atmosphären, wo sind Räume für Austausch, wo kann ich mich mal zurückziehen, wo komme ich in großen Gruppen zusammen, wo komme ich in kleinen Gruppen zusammen, wo lerne ich eher konzentriert, wo mache ich eher eine praktische Tätigkeit, wo lerne ich innen, wo lerne ich im Außenraum. Wie gesagt, es gibt uns einfach natürlich einen sehr, sehr großen Spielraum oder hat einfach einen sehr großen Spielraum ermöglicht, als man diese Grenze einfach aufgebrochen hat oder diese strikte Trennung.
Das heißt, die Pädagogik, der pädagogische Ansatz gibt die Architektur vor und nicht umgekehrt.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich würde sagen, das pädagogische Konzept oder die Vorgaben der Pädagogen ist ein ganz, ganz maßgebender Teil in unserer Arbeit. Da merkt man dann, dass es eben in Wettbewerbsauslobungen, wenn die mal besser sind, ist dort relativ gut beschrieben, auch was gewünscht ist. In Kolloquien hat man dann die Möglichkeit, da auch Rückfragen zu stellen. Mittlerweile haben sich glücklicherweise einige Begriffe auch schon ein bisschen etabliert, sodass man auch schon mal weiß, was damit gemeint ist. Aber das reicht bei weitem noch nicht aus, was dann bedeutet, wenn es dann eben zum Projekt kommt und wir in den frühen Leistungsphasen sind, ist eben die Zusammenarbeit dann mit den Pädagogen auf Nutzerseite unglaublich wertvoll und ich würde sogar sagen auch notwendig, um die Architektur dann wirklich einfach auch auf die Schule anzupassen.
Werbung. Stellt euch vor, ihr könntet Setzungen an Gebäuden beheben und Fundamente, zum Beispiel für Aufstockungen, einfach ertüchtigen. Ohne Bagger, ohne große Baustelle, ohne Nutzungsunterbrechung. Das ist Uretek, Deutschlands Nummer 1 für minimalinvasive Baugrundverstärkung mit Expansionsharzen. Immobilien bewahren, wirtschaftlich und nachhaltig. Mehr erfahrt ihr unter www.uretek.de. Werbung Ende. Kommen wir doch mal zur Josef-Schwarz-Schule. Für alle, die das Projekt nicht kennen, es ist wie gesagt Teil des Bildungscampus in Heilbronn mit weiteren Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Aber vielleicht kannst du uns das Projekt einmal auf der Tonspur beschreiben.
Die Stadt Heilbronn ist eine Stadt, die sich rasant entwickelt. Die Dieter-Schwarz-Stiftung hat sich dort der Bildung verschrieben und investiert da extrem oder in sehr positiver Weise in die Hochschule Heilbronn. Wer das verfolgt, wird das festgestellt haben, wie sehr und progressiv Heilbronn sich da entwickelt. Und innerhalb der Stiftung entstand irgendwann eben die Idee, die Lücke zwischen den Betriebskitas der Schwarz-Gruppe und der Universität zu schließen. Und so ist die Josef-Schwarz-Schule geboren. Ich meine, das war 2013 ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, man hat dort ein Versuchsobjekt gestartet. Das würden die sicherlich anders beschreiben, aber man hat dort eben ein Gebäude errichtet mit der Josef-Schwarz-Schule in dem Vorort von Heilbronn. Und das war tatsächlich so erfolgreich, dass die dann 2019 einen Wettbewerb ausgelobt haben, in dem wir beteiligt waren, für einen Erweiterungsbau dann an zentraler Stelle in Heilbronn. Und das Projekt entsteht im oder ist im Neckarbogen entstanden, ein neuer Stadtteil auf einem ehemaligen Industriegelände. Und für uns architektonisch, als wir architektonisch eingestiegen sind, war vor allem dann zunächst die Frage, wie kann an so einem Ort in einer innerstädtischen Lage mit einer sehr dichten, kompakten Bauweise, angrenzend an das Gelände der Deutschen Bahn, eine angemessene Lernumgebung für Schüler aller Altersklassen, weil die Schule ist von der 1. bis zur 13. Klasse wird die besucht durch die Schüler. Und die Frage, was eben eine angemessene Lernumgebung in genau diesem Kontext ist, konnten wir nicht beantworten, weshalb wir gesagt haben, wir heben die gesamte Schule um ein Plateau, um ein Geschoss an und trennen diesen urbanen Raum eben von der Lernlandschaft und bieten den Schülern dort angehoben in eingeschossiger Höhe eben eine eigene Welt mit den zugehörigen Freiflächen. Da ist ein terrassiertes Gebäude entstanden. Sehr spannende Innen-Außenraumbezüge, aber auch eben sehr individuell. Das ist so der Kern architektonisch, der dieses Gebäude auszeichnet und der letztendlich glücklicherweise auch dazu geführt hat, dass wir den Wettbewerb gewinnen konnten.
Also von der Geometrie muss man sich das wie vorstellen? Es ist ein langer, rechteckiger Riegel wie ein Gebäudesockel und im ersten Obergeschoss sind quasi drei Aufbauten mit Grund-, Mittel-, Schule und Gymnasium und der Pausenbereich findet quasi im ersten Obergeschoss statt.
Im Prinzip könnte man es so beschreiben, genau. Wir haben natürlich, gibt es große Gemeinschaftsbereiche, es gibt Sporthallen, Aula, Mensa, Verwaltungsbereich und noch weitere. Die haben wir alle in diesen von dir Sockel genannt, in das Erdgeschoss gepackt. Ja, die haben eben diesen urbanen Bezug, den Bezug zum Neckarbogen, zum angrenzenden Stadtquartier. Und diese eigentliche Lernwelt besteht, wie du es gesagt hast, aus drei pavillonartigen Baukörpern, in denen dann jeweils die Schulen, Grund-, Mittel- und Oberstufe untergebracht sind. Und die sind alle terrassiert ausgeführt. Die Freibereiche oder der Pausenhof befindet sich aber nicht nur im ersten Obergeschoss, sondern zieht sich ganz hoch bis aufs Dach. Es gibt dort Außentreppen, so es heißt, ich kann sowohl im Gebäude drin als auch außen über alle Geschosse mich eben frei im Freiraum bewegen.
Ist das auch die zentrale architektonische Idee?
In Bezug auf, was ist eine angemessene Lernumgebung, welche Umgebung können wir den Kindern dort, den SchülerInnen dort bieten, ja.
Was ist das übergeordnete architektonische Konzept in Bezug auf die große Spanne von der 1. bis zur 13. Klasse, die in einem Gebäudekomplex zusammen funktionieren müssen, nebeneinander her? Also was ist die Idee, um das zu erreichen? Oder wie wurde die Idee entwickelt, um genau das zu erreichen, dass diese drei Bereiche sich räumlich, aber auch in der Nutzung verbinden?
Also Vorgabe der Bauherrschaft und des Nutzers war, dass die Schule als eine Schule wahrgenommen wird. Das war denen sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht sagt, das ist ein Sockel und da stehen drei Häuser oben drauf und da haben wir die Grundschule und dann haben wir die Mittelstufe und dann haben wir die Oberstufe. Das Haus ist zwar so organisiert, aber soll auch durch die Schüler, wie gesagt, als ein Gebäude oder als ein Organismus wahrgenommen werden, indem ich mich eben von der 1. bis zur letzten Klasse durchbewege und mich eben praktisch im Gebäude oder in diesem Organismus, je älter ich werde, einfach umziehe. Und das architektonische Konzept dahinter ist, wie gesagt, dass ich eine dreigeschossige Struktur habe aus horizontalen Baukörpern, die sich ineinander verschränken, dadurch immer wieder Terrassen ausbilden und eben eine ganz enge Vernetzung zwischen Außen- und Innenräumen eben herstellen. Und das zieht sich aber eben über die gesamte Struktur über. Das würde ich als das zentrale architektonische Konzept beschreiben.
Ja. Und kannst du noch was zur Materialität sagen?
Wir haben gemeinsam mit Schleich-Bergermann, das waren die beauftragten Tragwerksplaner, an dem Wettbewerb zusammengearbeitet. Die sind glücklicherweise dann auch beauftragt worden und wir haben dieses architektonische Prinzip oder dieses architektonische Konzept dieses durchgehenden du hast es genannt, Sockel mit den Gemeinschaftsbereichen und dem Schulbereich obendrauf 1:1 in ein Tragwerkskonzept übersetzt. Das heißt, der Sockel, die Gemeinschaftsbereiche, das Erdgeschoss ist eher noch konventionell in Massivbauweise errichtet. Wir haben dort auch große Fachwerkträger, um eben die Sporthallen und so weiter zu überspannen. Und obendrauf die eigentliche Schule oder die Schulbereiche sind einer Holzhybridbauweise realisiert. Also klar muss es erstmal ein Leichtbau sein, dass das statisch überhaupt funktioniert, dass ich eine dreigeschossige Schule auf eine Sporthalle drauf baue. Aber auch aus Gründen der Materialeffizienz einfach haben wir uns dort für einen Leichtbau entschieden und da lag der Holzbau sehr, sehr nahe. Wir haben dann dieses Thema Holzbau auch in den Innenausbau sehr stark weitergetrieben. Wir hatten im Wettbewerb noch so ein relativ grobes, rudimentäres Bild. Wir haben immer von einem warmen Charakter gesprochen und haben das in der Durchplanung dann später einfach mit natürlichen Materialien vor allem ergänzt. Allen voran natürlich das Holz, was einen ganz, ganz wichtigen elementaren Teil der Innenraumgestaltung ausmacht, und haben das dann später ergänzt mit Lehm, mit Kautschuk, mit Naturstein bzw. Betonwerkstein. Und das ist letztendlich der Materialcharakter, der dieses Haus nachher oder die Schule nachher auszeichnet.
Und die Tatsache, dass ihr dann die aufgesetzten Pavillons in Holzhybridbauweise erstellt habt, hat euch auch den Freiraum ermöglicht, dort individuell die Grundrisse zu gestalten?
Wir sprechen insgesamt von fast 60.000 Quadratmeter Schule und wir waren zunächst sehr pragmatisch unterwegs und haben gesagt, wir brauchen irgendein System, was wir halbwegs durchziehen können, was uns aber trotzdem erlaubt, individuell eben auf die jeweils pädagogischen Anforderungen einzugehen. Weil natürlich sieht der Bereich der Grundschule im Grundriss ganz anders aus als der Bereich der Oberstufe und mit ganz vielen Abstufungen und Varianten eben dazwischen drin. Und auch da lag dann der Leichtbau bzw. der Skelettbau im Holzbau sehr, sehr nahe, weil wir eben nur ganz wenig tragende Elemente im Grundriss drin haben. Und so hat uns das eben extrem viel Spielraum ermöglicht, sehr frei die Grundrisse tatsächlich zu gestalten. Es gibt kein Geschoss, was dem anderen gleicht. Es liegen nie irgendwie Trennwände übereinander. Für uns war es ein sehr gutes Mittel, weil wir wirklich in jedem Bereich sehr individuell eben auf die Architektur im Sinne der Raumbildung eben eingehen konnten.
Ich würde gerne noch mal näher auf das pädagogische Konzept eingehen wollen und dann auch eben darauf kommen, wie sich das dann quasi in die Architektur übersetzt hat oder übersetzt wurde. Diese Lernlandschaften, diese Clusterklassen sind so ein Buzzword, das oft verwendet wird, eben immer sinnbildlich für ein modernes, innovatives Schulkonzept, offene Lernlandschaften, viele, viele Lehrkräfte idealerweise, Rückzugsräume, Teamwork, wir haben das eben schon angedeutet. Gab es in diesem Prozess wirklich einen ganz intensiven Austausch Pädagogen und wurde daraus eine Expertise entwickelt, die dann in ein architektonisches Konzept übertragen wurde?
Die Schule wird betrieben durch Forms. Das ist ein Unternehmen, was in ganz Deutschland Privatschulen betreibt. Und die waren sogar noch, bevor wir eingestiegen sind in das Projekt, beteiligt an dem Aufsetzen eben dieses Projektes, Josef-Schwarz-Schule in Heilbronn. Und logischerweise waren die dann eben auch im Planungsprozess sehr intensiv beteiligt und waren ein extrem wertvoller und wichtiger Teil des Planungsteams. Wir haben den Austausch mit Forms und mit den zuständigen Personen dort sehr genossen, weil die einfach sehr professionell aufgestellt waren und man da extrem gut einfach auch auf Augenhöhe diskutieren konnte und dann großes gegenseitiges Verständnis eben da war und man dementsprechend, was das angeht, wahnsinnig gut dieses Projekt einfach vorantreiben konnte. Und klar, also Forms, wie gesagt, betreibt einige Privatschulen in Deutschland und hat, würde mal sagen, die haben ihr eigenes Konzept entwickelt, wie sie, oder ihr eigenes pädagogisches Konzept, woran sie glauben. Die orientieren sich immer an den Lehrplänen der Länder. Also ich kann dort ein ganz normales Abitur, ich kann dort ganz normal eine mittlere Reife machen. Die orientieren sich immer an den Bildungsplänen der Länder. Und natürlich wird dieses System immer auch ein Stück weit auf den jeweiligen Standort adaptiert. Es gibt Schulen, die haben irgendwie einen speziellen Fokus und so weiter. Und nicht anders war das jetzt eben auch hier in Heilbronn. Mit der Nähe eben zum Bildungscampus Heilbronn ist klar, dass die Schule eine eher wirtschaftliche Ausrichtung, also im Sinne von BWL, mal haben soll. Dementsprechend kommt das pädagogische Konzept von Forms. Und ich hatte es gesagt, der Austausch im Rahmen der Planung war sehr, sehr gut und sehr intensiv.
Viele innovative Schulbauen in Deutschland stehen tatsächlich im privaten Kontext, sind oft durch Stiftungen und so weiter finanziert. Ist der private Schulbau vielleicht auch ein Stück weit Benchmark für die öffentliche Bildungslandschaft?
Ich glaube nicht nur. Also für mich, ich denke, ich bin sehr glücklich, dass wir in Deutschland ein öffentliches Bildungssystem haben, auch wenn das nicht den besten Ruf genießt. Aber ich bin da optimistisch, dass wir da wieder Stände erreichen, dass unser Bildungssystem wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert. Und für mich gehören Privatschulen in Deutschland zum Bildungssystem in ergänzender Weise einfach dazu. Also ich sehe Privatschulen mit dann eben zum Beispiel einem gewissen fachlichen Fokus einfach als Ergänzung zu dem öffentlichen Schulsystem. Ganz einfach, die Josef-Schwarz-Schule zum Beispiel ist eben eine englischsprachige Schule. Also dort wird eben Unterricht in Englisch gemacht. Wenn ich sowas jetzt haben will, dann gehe ich eben zum Beispiel auf die Josef-Schwarz-Schule. Deswegen denke ich, dass die Entwicklung von Architektur oder allgemeiner die Entwicklung von öffentlichen Bildungssystemen, privaten Bildungssystemen irgendwie nebeneinander herläuft. Und ich würde sagen, dass man da gegenseitig voneinander lernt.
Du kennst aber beide Seiten. Du kennst den öffentlichen Schulbau und den privaten Schulbau. Bin natürlich trotzdem neugierig zu erfahren, wie deine Erfahrungswerte sind. Wo liegen da die Hauptunterschiede?
Also eine Privatschule muss natürlich erstmal wirtschaftlich funktionieren. Ich glaube, das ist der größte Unterschied dazu. Eine Privatschule ist ein Unternehmen. Einen finanziellen Druck, die müssen funktionieren und dementsprechend oder nach diesem Credo werden einfach auch viele Entscheidungen getroffen. Und das fängt eben schon bereits in der Projektierung einer solchen Schule an. Ich würde sagen, dass das der größte Unterschied zu einer öffentlichen Schule ist, die im idealen Weise eben dem Bildungsauftrag verschrieben hat. Das würde ich als den größten Unterschied bezeichnen, ja.
Was klappt besser? So Entscheidungsprozesse zum Beispiel als Stichwort?
Naja, der wirtschaftliche Faktor sorgt natürlich dafür, dass der Bauherr sich das aus finanziellen Gründen teilweise nicht erlauben kann, Entscheidungsprozesse sehr, sehr lange in die Länge zu ziehen. Das ist natürlich ein Fakt, den ich mir sehr, sehr häufig bei der öffentlichen Hand auch wünschen würde. Wenngleich natürlich dieser wirtschaftliche Faktor auch wieder Nachteile eben in den oder aus meiner Perspektive jetzt ja Nachteile in den Planungsprozess reinbringt, weshalb ich jetzt das nicht ausschließlich als Vorteil eben bezeichnen würde. Oder auch nicht sagen würde, was ist besser und was ist schlechter. Da muss ich eine diplomatische Antwort geben.
Ist denn das Budget ein anderes? Also hat man jetzt bei dem Projekt vielleicht Freiheiten, die man im öffentlichen Schulbau nicht hat?
Das sollte man meinen. Aber nein.
Ist das auch eine diplomatische Antwort?
Nein, das ist keine diplomatische Antwort. Das ist eine ehrliche Antwort. Es werden Entscheidungen teilweise anders getroffen, teilweise mit anderen Hintergründen. Aber sowohl öffentliche als auch private Bauherren haben ein Budget. Und es war jetzt auch in dem Fall nicht so, dass wir da absolut nur aus dem Vollen schöpfen können.
Welche Rolle spielen Ökologie, Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit vielleicht in so einem Bildungsbau auch als Beispiel, Referenz für die Schülerinnen und Schüler?
Was uns bei unseren Schulgebäuden sehr, sehr wichtig ist unter diesem sehr, sehr großen Wort Nachhaltigkeit, ist eigentlich, dass ich damit beginne, eine Schule zu planen oder ein Gebäude zu planen, was den Nutzern, also den Kindern in dem Fall, die Möglichkeit gibt, ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen. Damit will ich sagen, dass so eine hoch vollautomatisierte Umgebung mit Klimatisierung, Lüftung, Lichtsteuerung, was weiß ich noch was alles, unserer Ansicht nach nicht dafür sorgt, dass wir, großes Wort, nachhaltige Menschen generieren. Wir glauben ganz fest daran, dass es notwendig ist, den Kindern das auch nahezulegen, dass ihre Aktionen Konsequenzen haben. Oder anders gesagt, im Raum stinkt's, ich muss ein Fenster aufmachen, dann kommt frische Luft rein, draußen ist kalt, dann mache ich es vielleicht lieber wieder zu. Also so unter diesem Stichwort, ich muss was tun, damit sich was ändert. Ich halte das für einen ganz elementaren Baustein im Hinblick der Nachhaltigkeit, was wir eben vor allem in Bildungseinrichtungen komplett unabhängig, wie gesagt, von Energieeinsparung und zirkulärem Bauen und so weiter. Das ist ein extrem wichtiger Fakt, wie ich finde. Gleichzeitig auch, wenn wir dann über die Materialauswahl sprechen. Wir sind vor allem im Schulbau viel damit konfrontiert. Das muss alles robust sein, das muss halten, das muss 200 Jahre lang. Wir machen alles aus Kunststoff, wir machen alles aus HPL. Könnt ihr bitte das Bad mit Edelstahl auskleiden? Die Kinder machen immer alles kaputt. Ich kann das natürlich irgendwo nachvollziehen, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wenn man ein Gebäude plant und sich intensiv auseinandersetzt mit der Materialauswahl, die die Kinder dazu verleitet, auch einfach behutsam mit unseren Ressourcen, einfach einen sensiblen Umgang mit den Materialien, mit unserer Umgebung zu lernen, dass das auch ganz massiv dazu beiträgt, dass diese Kinder in einem anderen Bewusstsein aufwachsen.
Hat auch was mit Verantwortung und Wertschätzung zu tun.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich würde gerne nochmal auf die Haustechnik zu sprechen kommen, weil du eben so schön dieses Beispiel angeführt hast. Wenn es im Raum stinkt, dann kann ich halt ein Fenster aufmachen. Inwieweit habt ihr das technisch umgesetzt? Also inwieweit wurde vielleicht auch die Technik reduziert oder durch eine alternative Ausführung kompensiert, das Gebäude für die Nutzerinnen und Nutzer auch praktikabel zu machen?
Also wir hatten da einen großen Vorteil und einen großen Nachteil gleich zum Start des Projektes. Der große Nachteil war, dass, ich hatte es ja gesagt, es ist eine englischsprachige oder anders gesagt eine internationale Schule. Das heißt, die haben eine Verbindung zu Nordamerika, also viele Lehrer und viele Pädagogen kommen eben aus Nordamerika. Das heißt, die gehen erstmal grundsätzlich davon aus, dass eine Schule voll klimatisiert ist und ich da konstant, egal welches Wetter draußen, 20 Grad im Innenraum habe. Das war unser Nachteil, dass das ein bisschen die Komfortansprüche waren, mit denen wir gestartet sind. Unser großer Vorteil war aber zu Beginn des Projektes, dass diese Schule in Erlenbach, die ich vorhin erwähnt habe, eben genauso ein vollautomatisiertes Gebäude ist und dass die einfach da schon die Erfahrung gemacht haben, dass die LehrerInnen und auch die SchülerInnen gar keine Lust haben, sich permanent durch irgendwelche Panels durchzuklicken mit irgendwelchen automatischen Steuerungen, CO2-Melder hier und nachher funktioniert es einfach doch nicht. Es kam immer wieder dieses Ding, so, wir wollen auf gar keinen Fall, dass wir im Klassenraum sitzen und irgendwann fährt von selber die Jalousie runter und wir wissen nicht, wie es hochgeht. Das war unser Vorteil und so sind wir eingestiegen in die Diskussion und haben versucht, dann auch da ein gutes Technikkonzept für die Schule zu finden. Ich denke, unsere Haltung darin habe ich vorhin klar gemacht und uns ist es tatsächlich sehr, sehr gut gelungen, hier auch unsere Haltung umzusetzen in die Tat. Also das Gebäude ist grundsätzlich, oder wir sprechen jetzt mal von den Schulbereichen, jetzt diese Sonderbereiche, Mensa, Sporthallen, Aula und so weiter, muss man, was das angeht, immer ausklammern. Aber die Schulbereiche sind durchgehend natürlich gelüftet. Das heißt, ich kann in jedem Raum einfach ganz normal ein Fenster aufmachen, um zu lüften. Es gibt eine einfache Flächenheizung an der Decke, die mir eben den thermischen Komfort bietet. Wir haben dort mit dem Naturstoff Lehm gearbeitet. Das heißt, es sind in den Klassenräumen an der Fassade aktivierte Lehmdecken, die gleichzeitig auch feuchteregulierende Eigenschaften, also sehr gute feuchteregulierende Eigenschaften haben. Dementsprechend konnten wir eben komplett auf die anfänglich gewünschte Klimaanlage, zentrale Lüftungsanlage und so weiter komplett verzichten. Dementsprechend haben wir, was das angeht, würde ich sagen, ein Low-Tech-Gebäude und damit einem sehr geringen Technikeinsatz doch einen sehr hohen Komfort geschaffen. gibt darüber hinaus Räume, die groß sind oder wo sich viele Personen aufhalten. Da wird die natürliche Lüftung bei Bedarf unterstützt durch dezentrale Lüftungsgeräte. Aber auch die sind jetzt mit einer relativ einfachen Technik ausgestattet. Und dann haben wir natürlich auch uns sehr intensiv mit dem Tageslicht beschäftigt. Im gesamten Gebäude gibt es auskragende Balkone, die nicht nur zu Wartungszwecken, sondern eben auch zur Lichtlenkung und auch zur Verschattung der Fensterbänder sorgen. Über eine helle Materialauswahl an Decke und Boden haben wir eben da auch die maximale Tageslichtausbeute, trotz der wirklich sehr, sehr tiefen Grundrisse in Teilen. Und das dann gepaart mit einer ganz, ganz einfachen Raumbedienkonzept, was wir ausschließlich über Schalter gelöst haben, denke ich, wie gesagt, haben wir hier einen sehr guten Weg gefunden, der eben trotzdem ein sehr hohes Maß an Komfort bietet.
Wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich habe vielleicht noch eine etwas philosophische Frage, die aber eigentlich auf viele Bereiche sinngemäß übertragen werden können. Wenn man heute eben so eine Schule, so ein innovatives Schulkonzept auch umsetzt, dann plant man ja mal mindestens für die nächsten 50 Jahre. Wir wissen aber nicht, wie Bildung in Zukunft funktioniert und wie unsere Lernlandschaften in Zukunft vielleicht aussehen werden und welche Anforderungen sie erfüllen müssen. Was glaubst du, inwieweit habt ihr das bei dem Projekt umsetzen können? Wie zukunftsfähig ist so ein neues, modernes Schulgebäude?
Also wenn ich heute wüsste, wie die Schule von morgen aussehen würde, dann hätten ja die Architekten nach mir gar nichts mehr zu tun.
Ist auch eine Antwort.
Also auf jeden Fall glaube ich, dass diese Schule an so viel bietet, dass sie mit Sicherheit über Jahrzehnte hinweg bestehen kann. Trotzdem haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, ich hatte von den Leichtbau erwähnt, ne, wie kann ich dort einfach auch Grundrisse im Nachhinein ändern, die Fassade ist so aufgebaut, dass ich da an jeder Stelle Trennwände anschließen kann und so weiter. Aber für uns beschäftigt nicht nur bei der Josef-Schwarz-Schule schon immer die Frage, naja, wie flexibel für die Zukunft können unsere Gebäude denn eigentlich sein, weil wir fest daran glauben, dass vor allem eine Schule auch eine starke Identität und eine Bindung mit den Schülern eingehen muss. Ich glaube, das gilt vor allem für Grundschüler, aber ich würde es auch auf ältere Schüler anwenden. Wir halten das bei Benisch für wichtig, dass die Schüler sich mit ihrer Schule identifizieren können, dass die einem ein Gefühl von Sicherheit, von einer sicheren, gewohnten Umgebung gibt. Das heißt, das ganze Haus muss auch einen Charakter haben. Ja, wir lösen das mit der vorhin angerissenen Gestaltung, ja, dass eben, wie gesagt, die Schüler sich mit dem Gebäude auch identifizieren können. Und dementsprechend ist es immer so ein bisschen eine Balance, wie flexibel ist das Gebäude und wie viel Atmosphäre, Charakter aber trägt es auch tatsächlich. Ich meine, die flexibelsten Gebäude, die ich kenne, sind wahrscheinlich Messehallen, wo ich heute eine Yacht verkaufen kann und morgen ein Buch ausstellen und übermorgen gibt Helene Fischer da ein Konzert. Aber das heißt erstmal, dass diese Räume sehr flexibel sind und wahrscheinlich funktioniert das auch noch in 100 Jahren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Schulen nicht so aussehen sollten. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir uns verstärkt dem Bauen in Bestand widmen müssen, vor allem was den Schulbereich angeht. Und ich halte eine Weiterentwicklung dafür absolut notwendig. Also ich fände es falsch, jetzt zu sagen, wir wissen schon, wie es in 100 Jahren funktioniert. Wir dürfen da nicht stehen bleiben. Und es werden immer wieder neue Herausforderungen kommen, die wir einfach heute nicht können. Aber da müssen wir dranbleiben. Und ich meine, wir bei Benisch sind ja auch so aufgestellt, dass wir immer uns wieder individuell der jeweiligen Aufgabe widmen können und freue ich mich dann auch ganz arg in Zukunft wieder, wenn es dann wieder neue Herausforderungen gibt und die gilt es dann auch wieder neu zu lösen, auch wenn es schwierig wird.
Genau. Du sagtest gerade, hast du vorhin erwähnt, wir sind hier auf einer Veranstaltung in Frankfurt im Steigenberger von Agila Therm, Gebäude der Zukunft oder so ähnlich heißt die Veranstaltung. Du hast einen Vortrag über die Josef-Schwarz-Schule gehalten. Florian, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielleicht die allerletzte Frage. Bist du Helene Fischer-Fan?
Nein.
Ich danke dir ganz herzlich.
Vielen herzlichen Dank auch für das Interesse.
Diese Episode wurde euch präsentiert von Uretek, Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und empfehlt uns allen, die ihr kennt. In der nächsten Ausgabe der Episode 216, die am 30. Juli erscheint, präsentieren wir euch dann unseren allerersten Videopodcast. Denn auf vielfachen Wunsch gibt es eine Live-Aufnahme im Rahmen der Heinze Architektur Project 26 in Frankfurt, die wir nun veröffentlichen werden. Es geht um eine Debatte mit Dr. Matthias Alexander von der FAZ sowie Peter Kaczula-Schmal vom Deutschen Architekturmuseum. Und natürlich dreht sich alles um den Artikel von Alexander in der FAZ, in dem er die Jury des diesjährigen DAMM-Preises mit der Überschrift kritisiert: So sehen die besten Bauten in ganz Deutschland aus? Schönheit und Eleganz? Fehlanzeige. Ich bin sicher, es lohnt sich, da einmal reinzuhören und reinzuschauen. Der Architekturfunk ist eine Produktion der Heinze GmbH. Und jetzt sage ich euch noch einmal sämtliche Veranstaltungstermine unserer Heinze Architektur Project 26 im September und Oktober an. Wir sind am 3.9. in der Federnhalle in Düsseldorf, am 10.9. im Cruise Center in Hamburg, am 17.9. im Klebeck 610 in Basel, am 24.9. in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig und am 14.10. in der kleinen Olympiahalle in München. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke und adios, amigos.
Architektur. Oh.